Kapitel 9 – Die ersten Sterne des Universums. Eigentlich hat die Astronomie kein großes Problem damit, Sterne zu finden. Das Universum ist voll damit, egal wohin man den Blick richtet, man wird Sterne sehen. Sehr oft stören sie sogar, weil ihr Licht das überstrahlt, was man eigentlich sehen will. Im Allgemeinen will man ja einen ganz bestimmten Stern beobachten, eine ganz bestimmte Galaxie, einen ganz bestimmten Planet. Und wenn dann überall Sterne rumleuchten, kann das nervig sein. Eine ganz bestimmte Art von Stern, die hat sich den Teleskopen der astronomischen Forschung aber noch nicht gezeigt. Es geht um die allerersten Sterne des Universums. Sterne existieren nicht ewig. Die entstehen irgendwann und irgendwann verschwinden sie auch wieder. Unsere Sonne ist vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Sie war also definitiv nicht der erste Stern im Universum, denn das ist schon 13,8 Milliarden Jahre alt. Es gibt aber natürlich auch ältere Sterne und irgendwann muss es die allerersten Sterne gegeben haben. In der Astronomie teilt man die Sterne in Populationen ein. Unsere Sonne gehört zur Population 1. Das sind Sterne, die, so wie die Sonne, vor ein paar Milliarden Jahren entstanden sind und zurzeit gerade quasi in der Blüte ihres Lebens stehen. Sterne, die schon circa 10 Milliarden Jahre hinter sich haben und damit deutlich vor der Sonne entstanden sind, die gehören zur Population 2. Es gibt sie auch noch im Universum, wir haben schon jede Menge davon beobachtet. Man findet die meistens in den Außenbereichen von Galaxien, aber trotz ihres hohen Alters waren auch sie nicht die ersten Sterne. Das wissen wir aufgrund ihrer Metallizität. Als Metall gilt in der Astronomie alles, was kein Wasserstoff und kein Helium ist. Und natürlich wissen wir in der Astronomie, dass das chemisch nicht korrekt ist. Aber es macht durchaus Sinn, den ganzen Rest der chemischen Elemente zusammenzufassen, selbst wenn die aus historischen Gründen immer noch verwendete Bezeichnung Metalle nicht ganz richtig ist. Denn nach dem Urknall hat es im Universum nur Wasserstoff und Helium gegeben. Sehr viel mehr Wasserstoff als Helium und so gut wie sonst nichts. Aus den Elementarteilchen der beim Urknall entstandenen Materie haben sich nur diese beiden einfachsten Atome gebildet. Für mehr hat die Zeit nicht gereicht. Es haben nur ein paar Minuten lang die Bedingungen geherrscht, unter denen sich Atomkerne bilden können. Mehr als Wasserstoff und Helium war da nicht drin. Okay, es sind noch vereinzelt Atome von Lithium und Beryllium entstanden, die dritt- und vierteinfachsten Elemente, aber in wirklich verschwindend geringen Mengen. Und für alle anderen Atomkerne muss man so viele Kernbausteine zusammenbasteln, dass das in den paar Minuten nach dem Urknall nicht geklappt hat. Sterne wie die Sonne, die bestehen zwar wie alle Sterne, so gut wie komplett aus Wasserstoff und Helium. Aber schon bei der Entstehung der Sonne waren da ein paar Metalle drin. Die waren in der großen Gaswolke vorhanden, aus der sich die Sonne gebildet hat. Und wo sind die hergekommen? Von anderen Sternen, die diese Elemente im Laufe ihres Lebens durch Kernfusion in ihrem Inneren erzeugt und dann an ihrem Lebensende bei großen Explosionen durch den Kosmos geschleudert haben. Auch die älteren Sterne der Population 2 enthalten Metalle, weniger als die der Population 1, aber immer noch so viele, dass wir daraus schließen können, dass sie ebenfalls nicht von Anfang an da gewesen sein können. Auch sie müssen ihre Metalle von anderen Sternen bekommen haben, die vor ihnen existiert haben. Und genau darum geht es, um Sterne, die keine Metalle enthalten, um Sterne, die nur aus Wasserstoff und Helium bestehen, Sterne der Population 3, die ersten Sterne im Universum. Es muss sie gegeben haben, denn irgendwo müssen die ganzen chemischen Elemente, die weder Wasserstoff noch Helium sind, ja hergekommen sein. Das kann nur durch die Kernfusion im Inneren von Sternen passiert sein. Und wenn nach dem Urknall nur Wasserstoff und Helium vorhanden waren, dann müssen logischerweise die allerersten Sterne ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestanden haben. In ihrem Inneren haben diese ersten Sterne die ersten neuen chemischen Elemente produziert und den Kosmos nach ihrem Tod damit angereichert. Wir haben keinen Zweifel an der Existenz von Sternen der Population 3, aber es ist enorm schwierig, sie zu finden. Wir gehen davon aus, dass diese allerersten Sterne enorm gewaltig waren. Sie waren enorm groß und das liegt an ihrer Zusammensetzung. Je komplexer ein Atom ist, desto leichter kann es energielos werden. Ich erspare mir die ganzen Details der Quantenmechanik jetzt, aber es läuft darauf hinaus, dass ein Atom nur dann Energie abstrahlen kann, wenn eines der Elektronen aus der Atomhülle seine Position ein bisschen verändert. Komplexere Atome, die haben mehr Elektronen und mehr Möglichkeiten für solche Positionsänderungen. Wasserstoff besteht aber nur aus einem Kernbaustein und einem Elektron drumherum. Bei Helium sind es zwei Elektronen. Das ganze Wasserstoff-Helium-Gemisch, das nach dem Urknall vorhanden war, war also einerseits schon mal deswegen warm, weil es so kurz nach dem Urknall generell wärmer war als heute. Und andererseits hat es diese Wärme auch nicht so gut loswerden können, wie das eine interstellare Gaswolke heute machen kann, in einem kälteren Universum und durchsetzt mit allen möglichen schweren, komplexeren Elementen die Wärme gut abstrahlen können. Die Temperatur einer solchen Gaswolke bestimmt aber, wann und wie sie unter ihrer eigenen Gravitationskraft kollabieren kann. Je heißer sie ist, desto schneller bewegen sich die Teilchen. Und je schneller die sich bewegen, desto länger können sie dadurch der Gravitationskraft, die die Wolke zusammenfallen lassen will, etwas entgegensetzen. Oder anders gesagt, in einer wärmeren Wolke braucht es sehr viel mehr Masse und damit eine stärkere Gravitationskraft, wenn man daraus einen Stern machen will. Heute liegt die theoretische Obergrenze für die Masse eines Sterns bei ungefähr dem 150-fachen der Sonnenmasse. Das ist keine fixe Grenze. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie schwer ein Stern heute wirklich werden kann. Vielleicht gibt's auch heute noch Bedingungen, unter denen ein Stern vielleicht mehr Masse haben kann. Aber damals, als das Universum sich gerade dran gemacht hat, die ersten Sterne entstehen zu lassen, muss diese Grenze bei ein paar hundert Sonnenmassen gelegen haben, vielleicht sogar dem Tausendfachen der Sonnenmasse. Jetzt könnte man meinen, dass das die Suche einfacher macht. Ein massereicher Stern sollte ja einfacher zu finden sein als ein winziger Zwergstern, oder? Im Prinzip schon, aber je mehr Masse ein Stern hat, desto heißer ist es in seinem Inneren und desto schneller läuft dort die Kernfusion ab. Ein massereicher Stern hat seinen Brennstoff also deutlich früher aufgebraucht als ein kleiner Stern, der quasi auf Sparflamme brennt. Unsere kleine Sonne hat eine Lebensdauer von 10 bis 12 Milliarden Jahren. Einer der gewaltigen Sterne der Population 3, der wäre nach 2 bis 5 Millionen Jahren schon durch. Das heißt, dass mit Sicherheit keiner dieser gewaltigen Sterne vom Anfang des Universums bis heute überlebt hat. Und jetzt wiederum könnte man auf die Idee kommen, dass die Suche nach ihnen dadurch komplett aussichtslos wäre. Wie soll man etwas finden, was seit mehr als 13 Milliarden Jahren nicht mehr existiert? Aber da kommen die großen Entfernungen in der Astronomie ins Spiel. Wenn wir Licht beobachten, das sehr, sehr lange zu uns unterwegs war, dann blicken wir zurück in die Vergangenheit. Eine Galaxie, deren Licht 13 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat, erscheint uns so, wie sie vor 13 Milliarden Jahren ausgesehen hat, als das Universum selbst quasi noch ein Kind war. Wir sind in der Lage, so weit zurückzuschauen. Unsere Teleskope können solche alten oder jungen, je nachdem, wie man es betrachtet, Galaxien sehen. Ihr Licht haben sie nur ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall hinaus in den Kosmos gestrahlt. Das Universum aber dehnt sich aus. Während das Licht unterwegs war, ist der Raum, den es durchquert, immer mehr geworden. Und deswegen ist ein Teil dieses Lichts heute immer noch unterwegs und wir haben eine Chance, es zu beobachten. Die Suche nach dem Licht der allerersten Sterne ist also durchaus schwierig, aber nicht chancenlos. Wir haben Sterne beobachtet, die enorm alt sind und enorm wenig Metalle enthalten, aber eben noch keinen Stern, der wirklich fast so alt wie das Universum selbst und frei von Metallen ist. Oder vielleicht doch, im Jahr 2015 hat ein portugiesisch-niederländisches Team aus Lissabon und Leiden eine Galaxie entdeckt, deren Licht wirklich lange unterwegs war. 12,9 Milliarden Jahre. Wir sehen die Galaxie also so, wie sie ausgesehen hat, als das Universum selbst erst 800 bis 900 Milliarden Jahre alt war. Und wie man sich denken kann, leuchtet eine so weit von uns entfernte Galaxie nur schwach. Die hier war aber sehr viel heller, als man es erwartet hätte. Jetzt ist es an sich nicht ungewöhnlich, dass weit entfernte Galaxien aus der Frühzeit des Universums viel Strahlung abgeben. Das liegt an den aktiven Galaxienkernen, also den Zentren der fernen Galaxien, in denen Materie um ein gigantisches schwarzes Loch kreist und dabei Unmengen an Energie abgibt. In aktiven Galaxien sieht man aber vor allem Röntgen- und Radiostrahlung und die hat man hier nicht gesehen. Stattdessen war da nur helles Licht, wie man es von Sternen erwartet. Und eine genaue Analyse hat gezeigt, in der hellen Region, da gibt es nur Anzeichen von Wasserstoff und Helium und sonst nichts. Die Galaxie, die den Namen CR7 trägt, was einerseits für die Katalognummer 7 des Beobachtungsprojekts Cosmic Redshift steht, andererseits aber leider auch für den Spitznamen des portugiesischen Fußballers Cristiano Ronaldo und seine Rückennummer 7. Diese Galaxie also, die hat ganz klar die Spuren des Lichts von Sternen der Population 3 gezeigt. Aber nicht alle waren mit der Interpretation der Daten einverstanden. 2 Jahre später hat ein britisches Forschungsteam seine eigenen Beobachtungen von CR7 veröffentlicht und gezeigt, dass sie einerseits die früheren Daten nicht reproduzieren konnten und andererseits die restlichen Beobachtungen durchaus mit einer normalen aktiven Galaxie vereinbar sind, in der zwar alte Sterne existieren, aber keine Sterne der Population 3. Es ist eben schwer, so weit entfernte Objekte mit der nötigen Genauigkeit zu beobachten, um eindeutige Aussagen machen zu können. Vielleicht lohnt es sich aber ja doch, auch in unserer Nähe nach den ersten Sternen zu suchen. Ein indisches Forschungsteam hat 2017 eine Arbeit veröffentlicht, in der argumentiert wird, dass nicht alle der ersten Sterne solche Massenmonster gewesen sein müssen. Die Simulationen aus der Arbeit zeigen, dass bei manchen der Entstehungsprozess quasi unterbrochen werden kann, sodass sie am Ende nur eine Masse haben, die sogar noch kleiner sein kann als die der Sonne. Damit würde sich ihre Lebensdauer dramatisch erhöhen. Sie könnten dann tatsächlich auch heute noch im Universum existieren. Unklar ist allerdings, wo man am besten nach ihnen suchen sollte. Manche meinen, dass die überall zwischen den normalen jüngeren Sternen verteilt sind. Manche sagen, dass man sie eher im Zentrum der Milchstraße finden kann. Andere dagegen, dass man viel mehr in den Außenbereichen unserer Galaxie suchen muss. Kurz, wenn es die überhaupt gibt, dann können sie nach dem, was wir jetzt wissen, überall sein. Und damit sind wir wieder beim Problem vom Anfang. Es gibt einfach verdammt viele Sterne. Irgendwo müssen auch die allerersten Sterne sein, entweder hier in unserer Umgebung, in unserer eigenen Milchstraße oder vielleicht weit entfernt in Raum und Zeit, sodass sie uns nur der astronomische Blick in die Vergangenheit zeigen kann. Fest steht nur, es muss sie geben. Und wenn wir in der Astronomie wissen, dass es eine bestimmte Art von Himmelskörper geben muss, dann geben wir auch keine Ruhe, bis wir die Dinger gefunden haben.